Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Wir wollen unser Studium dieses Buches fortsetzen. Heute in Kapitel 19, Offenbarung 19. Wir sind am Vers 10 angelangt und wir lesen ab Vers 11, 19, ab Vers 11 bis 20:10. Offenbarung 19, ab Vers 11. Wir hören auf Gottes Wort hier durch die Worte des Johannes. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er ist bekleidet mit, Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seine Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes. Um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführe, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Kapitel 20. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihm für 1000 Jahre und warf ihm in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen gegeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch seinen Bild, und das Malzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig, und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, in Gog und in Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns nochmal kurz beten. Herr, unser Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Wir glauben an dein Wort. Wir freuen uns auf diesen Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Wir leben in der Erwartung seiner Wiederkunft. Herr, das sind sehr schwierige Dinge, die uns hier berichtet sind. Gib uns deinen Geist, dass wir sie richtig verstehen und dass es auch zu unserem Trost, zu unserer Freude dient. Wir bitten dich. Amen. Wir erinnern uns, dass unsere letzte Botschaft über das Buch der Offenbarung mit dem Fall des großen Babylons und der Hochzeit des Lammes endete, Kapitel 19. Und die Seligpreisungen in Kapitel 19, Vers 9, glückselig sind, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Die Reaktion darauf des Johannes in Vers 10 schließen die 7 Worte über die Stadt Babylon und auch die 7 Worte des Lobes am Anfang des Kapitels 19 ab. Glückselig die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ich hoffe, du bist dabei. Du bist dabei, weil du an Jesus Christus glaubst und du glaubst, dass er als das Lamm Gottes für deine Sünden gestorben ist und dich erlöst hat für Gott. Denn was jetzt kommt, ist furchtbar und das wünschen wir niemand. Wir beginnen jetzt ab Vers 11 mit einem neuen Abschnitt des Buches. Von Vers 11 in Kapitel 19 bis Vers 7 in Kapitel 21. Das geht über den Text hinaus, den wir heute gelesen haben. Und da werden uns erneut 7 Visionen präsentiert, die den Höhepunkt und die Vollendung der Heilsgeschichte darstellen. Jede Vision hier, deshalb können wir zählen, es sind 7 Visionen, jede Vision wird mit den Worten "und ich sah" eingeführt. Wir werden heute die 5 ersten dieser Visionen betrachten, bis zum Vers 10 des Kapitel 20. Die letzten beiden beziehen sich auf das jüngste Gericht und die Vision des neuen Himmels und der neuen Erde. Ja, bevor wir mit dem Text fortfahren, möchte ich noch einmal auf ein wichtiges Prinzip hinweisen, um die Bedeutung dieser Visionen richtig zu verstehen. Wie wir gelesen haben, wie wir gehört haben, sind sie nicht einfach zu verstehen. Was hier beschrieben wird, ist nicht als eine Abfolge zukünftiger Ereignisse zu verstehen, die sich detailgenau so abspielen werden, wie sie hier dargestellt sind. Es ist vielmehr sinnvoll, wenn wir diese Worte lesen, sie als eine Serie malerische Szenen zu betrachten. Stellt euch vor, ihr würdet ein Maler würde beauftragt, sowas zu malen. Er würde das vielleicht so darstellen. Das ist mit einem solchen Bild oder mit solchen Bildern, die wir zu tun haben. Und in diesen malerischen Szenen hat jedes Detail eine symbolische Bedeutung. Und das ist auch unsere Aufgabe, sie richtig zu deuten. Jesus Christus wird uns hier in diesen Visionen als der allmächtige Eroberer dargestellt. Er kommt auf einem weißen Pferd. Er ist der General, der Marschall, könnte man sagen, der himmlischen Heere. Und er kommt, um die Rebellen der Erde, die von den Mächten der Hölle angeführt werden, zu unterwerfen. Die meisten von euch kennen sicherlich das Buch oder den Film Der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe wurde von, und es ist eine ganze Serie von Werken eigentlich, wurde von dem britischen Schriftsteller John Tolkien geschrieben. Und was Tolkien sich dabei gedacht hat, ist mehr als nur ein episches Fantasieabenteuer. Wenn die meisten Leute heute die Herr der Ringe-Serie anschauen, können sie sich kaum vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Als er dieses Werk geschrieben hat, wollte Tolkien zeigen, dass sich die Spannung zwischen Licht und Dunkelheit in einem ewigen Kampf oder einem dauerhaften Kampf um moralische Entscheidungen, Versuchung und Erlösung manifestiert. Die Erde wird von dem Bösen, Erde, die er sich vorstellt, wird von dem Bösen befreit, wenn der letzte Ring der Macht einfach so vernichtet wird in einem Feuer. Wir sehen, das sind schon interessante Bilder, die auch Tolkien war katholisch, er war gläubig und er wollte auch durch dieses Werk auch viele biblische Dinge auch darstellen. Es ist auch hier das Ziel von Johannes im Buch der Offenbarung. Abgesehen davon, wenn man das mit dem Werk von Tolkien vergleicht, dass hier Johannes auf Ereignisse wie das Gericht der Gottlosen und die Erlösung der Gläubigen hinweist, die bei der Wiederkunft Christi wirklich stattfinden werden. Das sind Dinge, die tatsächlich stattfinden werden, aber sie werden in einer besonderen Sprache hier dargestellt. Lass uns sie nach und nach anschauen. Zunächst die Verse 11 bis 7. Die erste Vision ist es. Der König kommt. Der herrliche König, der Herr Jesus Christus, kommt in Herrlichkeit zum Gericht. Erinnert euch, im Kapitel 4, Vers 1, sah Johannes eine Tür, die im Himmel offen war. Kapitel 11, Vers 19 und in Kapitel 15, Vers 5 lesen wir, dass der Tempel Gottes geöffnet wurde. Nun ist es der gesamte Himmel, der geöffnet wird. Und wenn sich der Himmel öffnet, wird in der Regel ein Gericht Gottes angekündigt. Es kommt zum letzten Gericht Gottes hier. Johannes sieht, wenn der Himmel sich öffnet, den triumphierenden Jesus Christus auf einem weißen Pferd. Der Name dieses Reiters wird hier nicht erwähnt, aber die Beschreibung dieses Reiters lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um den Herrn selbst handelt. Der auf dem Pferd sitzt, heißt, lesen wir, der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Es passt nur zu unserem Herrn, eine solche Bezeichnung. Da Johannes in seiner Vision den Herrn im Himmel sieht, was er sieht, sieht er im Himmel, ist dies nicht als eine detaillierte Beschreibung der sichtbaren Wiederkunft Christi zu verstehen. Hier werden uns nicht Details gegeben, die tatsächlich so geschehen werden. Wenn Jesus erscheint, wird er wahrscheinlich nicht auf einem weißen Pferd reiten. Wir haben in der Schrift andere Beschreibungen, denken wir an die Apostelgeschichte, wo die Apostel sehen, wie Jesus in den Himmel emporgehoben wird, und der Engel sagt ihnen, so wird er wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt. Und er wird seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Dass sich dieses Bild, was uns hier gemalt wird, auf die zweite Ankunft des Herrn bezieht, ist aber unbestritten. Das Ziel hier, der Zweck dieses Bildes, das uns auch Johannes gibt, ist es, einen krassen Gegensatz zwischen seinem ersten Kommen und seiner Rückkehr am Ende der Zeit herzustellen. Bei seiner ersten Ankunft wird Jesus nach Sacharja 9 als demütig und auf einem Esel reiten dargestellt. Das ist tatsächlich so passiert. Vielleicht passiert es auch, dass Jesus irgendwann auf einem Pferd reitet bei seiner Wiederkunft. Aber hier bei seiner zweiten Ankunft kommt er als Richter und in Herrlichkeit. Und deshalb ist er auf diesem weißen Pferd. Ja, dieser Reiter, den wir hier haben, unterscheidet sich von dem Reiter aus Kapitel 6, Vers 2. Erinnert euch, dass wir dort auch einen Reiter gesehen haben. Dieser Reiter im Kapitel 6 repräsentierte den Krieg. Es gibt eine Reihe von Gerichte Gottes, Hungersnot, Krankheit, Pest und auch Krieg. Krieg gehört dazu. Wir brauchen nur in die Welt zu schauen, in der Ukraine, im Nahen Osten, überall zu sehen, dass überall der Krieg herrscht. Wann wird der Krieg enden? Auch hier bedeutet die Tatsache, dass der Herr ein weißes Pferd reitet, dass er als Eroberer kommt und einen Krieg führen wird. Der Herr kommt hier, um einen Krieg zu führen. Aber dieser Krieg, wird uns gesagt, ist jedoch gerecht. Es ist ein gerechtes Krieg. Vielleicht gibt es nicht sehr viele gerechte Kriege in der Welt, aber hier wird es ein gerechtes Krieg sein. Und es wird sich gegen das Tier und den falschen Prophet richten, aber auch gegen den Tod und gegen den Teufel. Es wird uns gesagt über den Herrn, dass er mit Gerechtigkeit richtet und kämpft. Denn er hat alle Macht von Gott, dem Vater, empfangen, um dieses Gericht zu üben. Jesus sagt in Matthäus 28, 18, wenn er seine Jünger verabschiedet, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Auch wenn Jesus heute seine Macht zeigt, indem er Menschen zum Glauben führt und in der Welt wirkt, wird er tatsächlich am besten seine Macht zeigen, wenn er wiederkommt. Aber wer sind hier diejenigen, die Christus auf weißen Pferden folgen? Wir haben in der Bibel im Alten Testament viele Beschreibungen, dass es auch Engelherrscharen sind, die ihn begleiten werden. Deshalb vielen Ausleger sind hier der Meinung, dass es sich hier um Engel handelt. Es ist klar, das ist möglich. Das Wort Gottes sagt das auch. Zum Beispiel, wenn Gott im Alten Testament der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, Zebaoth bedeutet Herrscharen, genannt wird, bedeutet das, dass er über die Engel gebietet, dass die Engel seine Herrscharen sind. In Offenbarung 17, Vers 14 heißt es aber, dass auch die Berufenen, die Auserwählten und die Gläubigen mit dem König siegen werden. Und deshalb denke ich auch, dass wenn der Herr Jesus auch kommt und was hier beschrieben wird, sich auch auf die Erlösten bezieht, sie werden dem Herrn begleiten, sie werden ihm folgen. Das macht deutlich, dass sie in seinem Lager sind und nicht in dem anderen Lager, das besiegt werden soll. Vers 12. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Wir erinnern uns am Anfang der Offenbarung, dass Johannes diese Vision hat. Er sieht den auferstandenen Jesus und er beschreibt ihn so, als ob er Augen wie eine Feuerflamme hätte. Das erinnert uns auch an die Vision Daniels, die Vision von Menschensohn in Daniel 10. Das zeigt, dass Jesus Christus alles sieht und alles richten wird. Wir lesen auch, dass auf seinem Haupt viele Kronen sind. viele Kronen. In Kapitel 12 und Kapitel 13 heißt es auch, dass der Drache und das Tier Kronen tragen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen Kronen und die Kronen, die der Herr Jesus trägt. Was das Tier und der falsche und der Drache tragen, sind in Wirklichkeit blasphemische, falsche Ansprüche auf Herrschaft und Autorität. Das ist eine Autorität, die sie beraubt haben, die ihnen nicht zusteht. Im Fall von Jesus hingegen zeigt die Vielzahl der Kronen, die er trägt, dass er der einzige rechtmäßige Herrscher über die Schöpfung ist. Und wir können auch eine Parallele zu den zahlreichen Auszeichnungen ziehen, die einige hochrangige Offiziere auf der Brust tragen. Sie sind viele mit Medaillen, Auszeichnungen. Das deutet darauf hin, dass er wie ein General ist, der viele Siege schon errungen hat, der die Autorität hat, der glorreich ist. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Es bezieht sich auf den Begriff des neuen Namen, den Gott auch den Gläubigen geben wird. Auch wir werden auch einen neuen Namen bekommen. Und wir lesen auch in der Bibel, dass manchmal David sagt, ich will dir ein neues Lied singen. Ja, der neue Name, diese Begriffe neuer Name und neues Lied in der Bibel sind Symbol für eine neue Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. In seinem Reich werden wir eine ganz neue Beziehung, die wir heute nicht kennen. Und das wird etwas ganz Neues sein. Und ja, dieser neue Name, dieser neue Zustand, diese neue Stellung, die wir haben werden, das neue Lied, das wir singen werden, es macht auch deutlich, dass es etwas Herrliches ist. Die Tatsache, dass Jesus hier einen Namen trägt, den nur er kennt, zeugt davon, dass er selbst Gott ist. Wir kennen den noch nicht den Namen, den wir bekommen werden. Aber Jesus kennt diesen Namen schon. Und wenn Gott diesen Namen gibt, dann ist dieser Herr hier Gott selbst. Die Tatsache, dass Jesus, als er auf der Erde war, gestand, dass nur der Vater den Zeitpunkt seiner Wiederkunft kannte, dass er diesen Zeitpunkt nicht selbst kannte, zeigt auch, dass er damals als Mensch, als unser Vertreter war. Aber jetzt ist es der verherrlichte Jesus, der göttliche Jesus, der auch Mensch ist, aber seine göttliche Seite wird hier hervorgehoben. Das ist der verherrliche Christus, der hier kommt und der alles weiß. Seine Augen wie Feuerflammen zeigen davon. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Sollte nicht unbedingt hier eine Anspielung auf sein Opfer am Kreuz sehen, sondern mehr auf das Gericht, das er ausüben wird. Wir haben eine Beschreibung dieses Gerichts im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 63, die Verse 2 bis 4. Und dort wird über den Messias gesagt, so eine Frage wird gestellt, wenn der Prophet auch dort den Messias mit auch einem solchen Gewand getränkt im Blut sieht. Er sagt, warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters? Und die Antwort des Messias, ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ich Saft an meine Kleider spritzte, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen, das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Und das ist hier, was geschieht. Was dann in Vers 15 folgt, zeigt, wie die Autorität zu verstehen ist, die Jesus Christus bei seiner Wiederkunft über die ungläubigen Menschen ausüben wird. Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Insbesondere der Ausdruck aus Jesaja 11, den wir auch in der Bibelstunde betrachtet haben. Er wird die Heidenvölker schlagen und sie mit eisernem Stab weiden. Ist auch ein Hinweis auf das Gericht. Die Weinkelter des Grimmes kommt, wie wir gelesen haben aus Jesaja 63. Das ist die Zeit des Gerichts Gottes. Und keiner kann entkommen. Dann kommen wir zu der zweiten Vision, die wir hier haben. Verse 17 und 18. Eine kurze Vision, die auch die nächste Vision auch vorbereitet. Das Festmahl der Haasfresser, Verse 17 und 18. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes. In diesen Versen, wie gesagt, finden wir die zweite der sieben Visionen. Wir sehen einen Engel, der im Himmel steht vor der Sonne und ruft die Aasgeier zu dem Mahl des großen Gottes. Und diese Ansicht erinnert auch an die Vision des Engels im Kapitel 18, wo der Fall Babylons angekündigt wurde. Erinnert ihr euch vielleicht noch an diese Vision? Hier geht es um die Ankündigung der Niederlage des Tieres und des falschen Propheten. In Kapitel 20, Vers 10 wird es dann zu Niederlagen Satans kommen und schließlich am Ende von Kapitel 20 zum Gericht über die Gottlosen. Ja, in den Versen 6 bis 9 von Kapitel 19 war nach der Zerstörung Babylons von der Hochzeit des Lammes die Rede. Hier geht es um das Gegenstück dieser Hochzeit. Das Mahl des großen Gottes, bei dem die Vögel das Fleisch der Feinde Gottes verspeisen. Früher, als Schlachten stattfanden, blieben oft die Leichen auf dem Schlachtfeld liegen und wurden von wilden Tieren und Vögeln gefressen, bevor man sie begraben konnte. Das ist es, worum es hier im übertragenen Sinnen geht. Es handelt sich um ein eindrucksvolles Bild, das das universelle Gericht über die Gottlosen beschreibt. Erstaunlicherweise wird hier von Armeen gesprochen. Aber das ist auch erstaunlich, was wir auch lesen. Wir lesen, dass auch das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen auch von den Vögeln verspeist wird. Das ist ein Bild für alle diejenigen, die Krieg gegen Gott geführt haben, die sich dem Tier und dem Teufel angeschlossen haben. Sie werden hier gerichtet in dieser Schlacht. Damals war es unehrenhaft, keine Bestattung zu erhalten. Es war ein Zeichen des Gericht Gottes, genauso wie als Menschen auch gekreuzigt wurden. Es war unehrenhaft, ein Zeichen für das Gericht. Oder wenn man niemand die Ehre gestattet, sie zu beerdigen, zeigt es, dass die Verachtung, die man für diese Person empfand. Ein gutes Beispiel davon haben wir auch in der Bibel bei der Hinrichtung der gottlosen Königin Isabel. Die Frau von Achab, die dessen Leichnam auf der Erde bleibt und auch von den Hunden gefressen wird. Ein unehrenhaftes Gericht ist es. Und das ist auch, was wir hier haben. Das Ziel dieser Vision ist nun zu sagen, guck mal, was geschieht mit den Gottlosen. Das wird schändlich, unehrenhaft sein. Dann kommt die nächste Vision, die dritte Vision, wo das Tier und das falsche Prophet auch festgenommen werden in den Versen 19 bis 21. Wir finden in dieser Vision die Erfüllung dessen, was in der zweiten Vision, die wir gerade betrachtet haben, gerade angekündigt wurde. Eine Frage stellt sich an dieser Stelle. Wir haben bisher gelesen, dass Babylon im Kapitel 18 gerichtet wurde, auch Kapitel 19. Aber was ist jetzt mit dem Tier und dem falschen Propheten? Wo sind sie denn stecken geblieben? Und ihre Vernichtung wird nun in dieser dritten Vision beschrieben. Hier erfahren wir, dass diese beiden sich bemüht haben, auch die ganze Welt gegen den Herrn zusammenzutrommeln, zu mobilisieren. Und dass sie es sind, die diese riesige Armee aufgestellt haben. Das ist ein Bild für den Krieg, den sie gegen die Heiligen geführt haben und jetzt einen Höhepunkt erreicht hat. Wir haben gelesen, zum Beispiel in Kapitel 13, Vers 7, dass es dem Tier gegeben wurde, dort ist die Beschreibung von dem Tier, das aus dem Meer kommt, diese politische Macht, gegen den Heiligen Krieg zu führen und sie eine Zeit lang zu besiegen. Also er hat Krieg gegen die Heiligen geführt und sie eine Zeit lang besiegt. Nun, nachdem er die ganze Erde versammelt hat, muss das Tier direkt gegen den mächtigen Verteidiger dieser Gläubigen kämpfen. Jetzt kämpft er nicht mehr gegen schwache Menschen, sondern gegen den allmächtigen Herrn. Und da hat er keine Chance mehr, wie wir hier lesen. Auch hier wird uns ein einprägsames Bild gegeben. Da Jesus nicht auf einem weißen Pferd vom Himmel zurückkehrt, wird es auch keinen reinen Kampf gegen den Antichristen und seine Anbeter geben. Diese Szene will uns klar machen, dass die ganze ungläubige Erde sich im Kampf gegen den Glauben und dass sie sich auch ihre Kraft verlässt, um die Gläubigen aus der Erde zu vernichten. Aber dass die Wiederkunft des Herrn ihr endgültiges Ende markieren wird, weil der Herr die Macht und die Autorität besiegt. Wenn er kommt, wird es ein Ende geben. Paulus sagt in 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 6 und 8, und das ist hier keine Vision, sondern Dinge, die tatsächlich geschehen werden. Es ist vor Gott gerecht, dass er denen, die euch bedrängen, spricht auch zu den Gläubigen, die in Thessalonich auch schon damals verfolgt wurden. Es ist vor Gott gerecht, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, die nicht geglaubt haben. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, in welchem Lager befinde ich mich heute? Bin ich im Lager des Siegers und bin ich in einem falschen Lager? Es gibt auch keine Neutralität, wie wir gelesen haben. Die Großen und die Kleinen werden betroffen werden. Wir kommen jetzt zum Kapitel 20. Und hier am Anfang von Kapitel 20 finden wir die vierte und die fünfte Vision. Sie betreffen jetzt Satan, den Teufel. Und Satan wird in zwei Etappen besiegt werden. Erstens wird er eine Zeit lang gebunden und dann wird er losgelassen, um in seiner letzten Schlacht besiegt zu werden. Satan wird hier als Drache und alte Schlange bezeichnet, wie im Kapitel 12, erinnert ihr euch schon an Kapitel 12, wo Johannes eine feuerrote Schlange im Himmel sieht. Und das ist hier eine der Bibelstellen mit dem Kapitel 12 der Offenbarung, der eine klare Verbindung zwischen dem Teufel und der Schlange aus 1. Mose herstellt. Warum diese Verbindung hier an dieser Stelle? Der Grund dafür ist, dass der Teufel von Anfang an als Anstifter der Rebellion gegen Gott dargestellt wird. Es ist die alte Schlange, die schon damals Rebellion gegen Gott angestiftet hat, durch die Verführung der ersten Menschen. Und das ist auch derselbe Teufel, der jetzt am Ende der Zeit auch versucht, die übrige Menschheit auch gegen Gott zu koalieren, in diesem letzten Kampf. Er ist er, der hinter dem Tier und dem falschen Propheten steht und letztendlich die Bewohner der Erde verführt. Er ist der Anstifter, der im Unsichtbaren die Fäden zieht. Aber es gibt noch einer, der viel größer ist, wie wir schon im Buch Hiob gelesen haben, der alles weiß und er weiß auch, warum die Dinge geschehen. Hier sehen wir erneut einen Engel, der vom Himmel herabsteigt, um den Teufel zu binden, braucht man einen Engel. Es wird nicht gesagt, ob das ein mächtiger Engel ist, aber ein ganz normaler Engel würde ausreichen. Er kommt und er greift die Schlange und legt sie für 1000 Jahre in Ketten. Und die Schlange wird in den Abgrund geworfen, lesen wir, und der Deckel wird über sie verschlossen. Dieser Abschnitt, den wir sehen, und die folgenden Versen auch, Verse 4 und 10, wurden als Grundlage für die Lehre vom tausendjährigen Reichen verwendet. Auch wenn viele indirekte Anspielungen auf das tausendjährige Reich im Alten Testament sehen, ist es hier die einzige Stelle in der Bibel, wo die Zahl 1000 explizit genannt wird. Wie dieses tausendjährige Reich zu verstehen ist, können wir heute aus Zeitgründen nicht behandeln. Das werden wir aber in einer nächsten Predigt tun. Und da werden wir uns anschauen, welche verschiedenen Interpretationen es gibt. Es ist sehr interessant, dass wir uns mit den Stärken und mit den Schwächen der verschiedenen Interpretationen beschäftigen. Aber wir werden das heute nicht machen. Dann haben wir die nächste Vision in den Versen 4 bis 10. Was geschieht, während der Drache in dem Abgrund gekettet ist, gebunden ist? Johannes sieht Throne und denen, die darauf sitzen, und er sieht, wie die Macht ihnen gegeben ist, zu richten. Sie werden richten mit dem Herrn zusammen. Wer sind diese Menschen? Ja, es sind diejenigen, die in den früheren Visionen wegen ihres Zeugnisses getötet wurden. Und alle, die das Tier und sein Bild nicht angebetet haben. Erinnert euch, das wurde deutlich gezeigt. Das kennzeichnet einen wahren Christ. Ein wahrer Christ ist nicht auf neutralem Boden. Das ist einer oder eine, die das Bild des Tieres nicht anbetet. Es kostet, was es will, auch den Tod. Johannes sieht sie wieder zum Leben erweckt. Könnte denken, es ist jetzt vorbei. Viele Menschen heute fragen sich, Jakob, was bringt es jetzt für den Glauben zu kämpfen, sein Leben zu geben? Hier haben wir einen wunderbaren Trost. Sie werden lebendig wieder. Und sie werden auch mit Christus auf Richterstühlen sitzen. Eine wesentliche Frage zum Verständnis der Vision ist zu wissen, wo sich diejenigen befinden, die auf diesen Thronen sitzen. Sind sie im Himmel oder sind sie auf der Erde? Das ist leider nicht gesagt und das macht auch die Interpretation hier dieser Stelle sehr schwierig. Was bedeutet es, dass sie wieder zum Leben erweckt wurden? Und welche Bedeutung hat auch die erste Auferstehung von Vers 5? Was ist mit dem zweiten Tod gemeint? Ja, das lassen wir auch für die nächste Predigt. In Vers 7 lesen wir, dass Satan nach 1000 Jahren aus seinem Gefängnis entlassen wird und dass er dann versuchen wird, die Völker der Erde zu einer allerletzten Schlacht zu versammeln. Der Ablauf der Endzeitereignisse ist sehr kompliziert. Und das wird hier noch komplizierter. Vor allem, wenn man für eine wörtliche, buchstäbliche Auslegung plädiert. Erstens gibt es hier in dieser letzten Schlacht gewisse Ähnlichkeiten mit der Endschlacht in den Versen 7 und, also diese Schlacht hier im Kapitel 20, die Verse 7 und 9. Ja, gibt es eine große Ähnlichkeit auch mit der Schlacht von Kapitel 19. Die Anspielung auf Gog und Magog hier im Kapitel 20 lässt vermuten, dass es sich um die Schlacht, die im Alten Testament im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 38 und 39 beschrieben ist. Dort ist die Rede von Gog und Magog. So, Gog und Magog, in der damaligen Zeit war das wahrscheinlich ein Bild für die Skythen. Also Skythen waren ein Volk, die lebten nördlich vom Kaukasus, vielleicht so in der Ukraine heute oder in Russland. Und dass sie für die letzte Schlacht versammelt werden, zeigt, okay, das ist ein Bild, das die ganze Erde auch, also die entfernten Völker werden auch zusammengetrommelt hier für diese letzte Schlacht. Aber wenn wir genau in Hesekiel schauen, werden wir sehen, dass schon der Ausgang dieser Schlacht so beschrieben wird, dass am Ende die Vögel des Himmels sich an dem Fleisch dieser in der Schlacht gefallenen Krieger satt essen werden. Und dies wurde bereits bei der Niederlage des Tieres und seiner Truppen in Kapitel 19 beschrieben. Also schwer. Ist es die gleiche Schlacht? Ist es eine andere? Warum ist es eine genaue Wiederholung von dem, was wir schon gelesen haben? Zweitens, woher kommen die Völker der Erde, die Satan am Ende der 1000 Jahre zum Krieg versammelt? In der Zwischenzeit ist der Herr zurückgekommen und wir haben gelesen in 2. Thessalonicher 1, dass er alle Menschen gerichtet hat. Die Gläubigen sind auferstanden. Und die anderen wurden gerichtet. Woher kommen diese Menschen, die übrig geblieben sind hier? Und wenn in diesem tausendjährigen Reich die Gläubigen auferstanden ist, dann heißt es, dass diese Menschen hier, ganz normale Menschen, neben den Gläubigen leben und keinen verherrlichen Leib haben. Während die Gläubigen mit einem verherrlichen Leib auch da leben. Auch Vers 9 ist nicht unproblematisch. Wenn man den Text wörtlich nimmt, was bedeutet das hier, denn das Heerlager hier und die geliebte Stadt? Das Heerlager ist ein Bild, das sich auf den Aufenthalt des Volkes Israel in der Wüste bezieht. Und mit der geliebten Stadt ist Jerusalem gemeint. Geliebte Stadt bedeutet Jerusalem. Aber welches Jerusalem? Das alte Jerusalem oder das neue Jerusalem? Wenn es das neue Jerusalem ist, dann lesen wir, dass es erst im nächsten Kapitel vom Himmel herabsteigt. Ja, die Visionen, die wir in dieser Botschaft behandelt haben, zeigen uns eines. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir das jetzt mit uns mitnehmen. Das Böse wird am Ende nicht triumphieren. Der große Sieger wird der Herr Jesus sein. Sein Sieg wird viele Gesichter haben. Johannes wird uns nicht jetzt, in der Unkenntnis lassen. Er zeigt, wenn der Herr kommt, sein Sieg wird nicht ein einfaches Sieg sein, sondern es wird alle Probleme lösen. Das wird alle Fragen lösen, die wir uns bisher gestellt haben. Er wird die Welt und ihre falschen Ideen, ihre falschen Gedanken, ihre falschen Philosophien besiegen. Das ist das, was durch die Hure Babylon repräsentiert wird. Dann wird er die bösen politischen Mächten, die bösen Diktaturen auch vernichten und die falsche Religion besiegen. Das ist das, was wir auch sehen mit dem Sieg über das Tier und den falschen Propheten. Und dann wird er auch denjenigen besiegen, der hinter allem dem steht, den Teufel selbst. Und dann wird er auch noch den Tod besiegen. Er wird Sieger über alles sein. Und diese Siege werden uns hier als eine Folge des gerechten Urteils Gottes erklärt. Und dieses Urteil wird für diejenigen, die sich haben verführen lassen, schrecklich und beschämend sein. Paulus sagt in seinem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 8, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, wird Gott mit Grimm und Zorn vergelten. Wir aber, die wir dem Herrn Jesus angehören und jetzt Frieden mit Gott haben, und ich hoffe, dass du Frieden mit Gott hast, weil unsere Sünden durch das Blut des Lammes reingewaschen wurden, wir haben nichts zu befürchten, denn wir sind in dem richtigen Lager, wie wir gesehen haben. Wir sind auf der richtigen Seite, auf der Seite des Siegers. Die Wiederkunft Jesu wird unsere Freude sein, denn sie wird unsere Befreiung vom Bösen, von der Knechtschaft der Sünde auch sein. Und sie wird uns auch ewige Ruhe und Freude bringen. Ich hoffe, dass du dich auch darauf freuen kannst. Amen. Amen.